Manche lassen ihr Geld liegen. Andere lassen es investieren. Mit Fruits. Fruits ist der persönliche Investmentservice für alle, die ihr Geld intelligent anlegen möchten. Breit diversifiziert und ohne laufenden Aufwand. Fruits managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruits. Persönlich in Wien oder online auf fruits.io. Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruits.
Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Tech-Milliardär Elon Musk und US-Präsident Donald Trump. Eben noch beste Freunde, jetzt scheint's damit wohl vorbei zu sein. Wenige Tage nach seinem Rückzug aus dem Weißen Haus teilt Musk heftig gegen Trumps Steuerpläne aus und nennt sie eine Abscheulichkeit. Gleichzeitig kämpft Musk mit dem Vorwurf des Tablettenkonsums. Wie positioniert sich der einst mächtige Berater von Trump? Wird aus der Verbundenheit der zwei Männer jetzt eine Feindschaft? Und was bedeutet das für die USA? Darum geht's heute. Erik Frey, du bist leitender Redakteur beim Standard. Elon Musk hat sich inzwischen ja aus dem Weißen Haus zurückgezogen, das wissen wir. Jetzt kritisiert er aber auch auf X die Steuerpläne von Donald Trump. Ich übersetze das mal, soweit das geht. Er schreibt da, dieses massive, unverschämte Pork fehlt, also mit Schweinefleisch gefüllt, vielleicht kannst du das nachher noch genauer übersetzen für uns, Ausgabengesetz des Kongresses ist eine ekelhafte Abscheulichkeit. Was plant der Kongress da, dass Elon Musk offensichtlich so sehr aufregt?
Ja, das Repräsentantenhaus hat ein riesiges Budgetgesetz verabschiedet mit einer ganz, ganz knappen Mehrheit, das von Donald Trump als das One Big Beautiful Bill bezeichnet wurde, weil er wollte, dass alles, was er sich so wünscht, dort drinnen ist. Und das ist tatsächlich dann auch der offizielle Name des Gesetzes geworden, was schon ein bisschen die Absurdität der heutigen Politik in Washington anzeigt. Dieses Gesetz besteht aus verschiedenen Teilen, aber die wichtigsten Aspekte, es hat 1000 Seiten, aber das Wichtigste ist, dass Steuern, die schon unter der ersten Amtszeit von Trump gesenkt wurden, aber diese Senkung ist dann ausgelaufen, die würde auslaufen, dass das wieder mal verlängert wird, dass weitere Steuersenkungen dazukommen, dass Sozialleistungen für die, die besonders Armen in Amerika profitieren, dass die auf eine ziemlich grausame Weise gekürzt werden, nämlich vor allem durch bürokratische Schikanen, die eingeführt werden, um damit gegen Betrug und Verschwendung anzukämpfen. Aber in Wirklichkeit ist es eine wirkliche Kürzung. Und dazu kommen auch dann zusätzliche neue Ausgaben. Sehr wohl, vor allem der größte Brocken ist ganz, ganz viel Geld für die Einwanderungsbehörde, damit sie die Mittel haben, um wirklich diese Millionen von illegalen Einwanderern oder Einwanderer ohne Aufenthaltserlaubnis auch abzuschieben, wo ihnen ja in der Zeit noch das Personal fehlt. Und zusätzlich gibt es noch verschiedenste einzelne Projekte, Programme, Einzelwünsche von einzelnen Abgeordneten, die halt etwas gesagt haben, ja, ich stimme nur zu, wenn ich für meinen Wahlbezirk auch noch etwas bekomme. Das nennt man in den USA Pork Barrel Politics. Das ist das Schweinefleisch, auf das Elon Musk hier verweist. Diese Pork Politics aber dürfte hier nicht der entscheidende Faktor sein, sondern das, was ihn wirklich wahrscheinlich am meisten aufregt, ist, dass sich das amerikanische Haushaltsdefizit, das ohnehin schon gewaltig ist, noch einmal vergrößern würde, in einem Ausmaß, wo manche auch fürchten, dass die Stabilität des amerikanischen Finanzwesens, nämlich vor allem dann die Solidität und Bonität der amerikanischen Staatsanleihen in Gefahr geraten könnten, wenn das nicht nur das Defizit solche Ausmaße annimmt, nämlich in Friedenszeiten, sondern auch keine Aussicht da ist, dass es irgendwann wieder mal eingedämmt wird. Und das ist etwas, was viele traditionelle Republikaner immer auch Sorgen bereitet hat, sogar empört hat. Das sind die sogenannten Deficit Hawks, werden sie genannt. Das Problem für all diese Republikaner ist, sie wünschen sich gleichzeitig auch Steuersenkungen. Und das geht dann halt oft schwer zusammen, außer man tut die Staatsausgaben dramatisch kürzen. Das hat aber Elon Musk mit seinem ganzen Doge-Programm gerade bewiesen, dass es gar nicht so einfach geht, wie er sich das vorgestellt hat. Und aus dieser Schere heraus, Senkung der Steuern, da kommt zum Beispiel auch noch eine Steuerfreiheit auf Trinkgelder hinzu, was ja auch in Österreich diskutiert wird, eine Steuerfreiheit von Überstunden plus eine Erleichterung für jene wohlhabenden Gutverdiener in gewissen Bundesstaaten, wo die lokalen Steuern sehr hoch ist. Die konnte man früher in hohem Ausmaß von seinen Bundessteuern absetzen. Das wurde damals vor einigen Jahren massiv eingeschränkt. Das ist wiederum ein großes Problem für Abgeordnete aus Bundesstaaten wie New York oder Kalifornien, aus republikanischen Bundesstaaten, die sagen, bitte, meine Leute müssen mehr Steuern zahlen, das geht nicht, wir müssen für die was tun. Da ist auch noch etwas drin. Also es sind lauter so Faktoren, die dazu führen, dass die Einnahmen für den Staat senken, dass die Ausgaben zwar gekürzt werden, aber vor allem dort, wo ohnehin noch nicht so viel zu holen ist und das Defizit dadurch explodiert. Und ich glaube, das ist das, was Elon Musk in dem Fall, so wie auch einige andere, sagen wir, etwas traditionelleren Republikaner, die nicht unbedingt aus Donald Trumps MAGA-Bewegung kommen, Sorgen bereitet oder sogar empört.
Jetzt haben wir eben diese Kritik von Elon Musk in Richtung Donald Trump. Wie reagiert er darauf? Normalerweise steckt er Kritik nicht so ganz gut weg.
Bisher hat er noch nicht reagiert. Und ich glaube, Trump hat jetzt ein Problem, weil er Musk noch immer als Verbündeten sieht. Das hat er auch sehr klar gemacht bei der Verabschiedung. Musk bleibt mir treu, er wird weiterhin für mich beraten. Gleichzeitig aber gab es auch schon vorher Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden. Zum Beispiel ist Musk viel weniger feindlich der Einwanderung eingestellt, vor allem von qualifizierten Arbeitskräften, und als es andere Berater von Trump sind. Da gibt es halt unterschiedliche Strömungen innerhalb dieses Weißen Hauses. Also ich glaube ja nicht, dass Trump hier irgendwie seinen Zorn hier am Musk ablassen wird, so wie er es auch an anderen ehemaligen Verbündeten gemacht hat, zumindest noch nicht. Dieses Gesetz ist zwar sehr stark auf Wunsch von Trump entstanden und es ist auch durch Trumps Einwirkung auf einzelne Abgeordnete ist überhaupt erst diese Mehrheit zustande gekommen im Repräsentantenhaus, wo ja die Republikaner nur einen ganz, ganz kleinen Vorsprung vor den Demokraten haben. Aber trotzdem, Trump kann immer sagen, naja, Musk regt sich ja nicht über mich auf, sondern über die Abgeordneten im Kongress. Also ich bin da aus dem Schneider. Also es wäre eher nicht zu erwarten, dass er hier diesen üblichen Hasstiraden, die er dann gegenüber ehemaligen Verbündeten, die ihm den Rücken fallen, dass er das hier auslassen wird.
Bleiben wir noch ganz kurz bei dem Gesetz selbst, beziehungsweise bei diesem Plan. Du hast schon gesagt, im Kongress ist es ganz knapp durchgegangen. Im Senat stand jetzt meines Wissens nach aber noch nicht. Ist es fix, dass es dort auch durchgehen wird oder kann das noch scheitern theoretisch?
Es kann im Senat scheitern. Das Gesetz ist so konzipiert, dass es im Senat nur eine Mehrheit von 50 Senatoren von 50 benötigt. Bei Gleichstand entscheidet nämlich dann der Vizepräsident J.D. Vance. Bei vielen anderen Gesetzen ist eine viel größere Mehrheit notwendig. 60 nämlich von 40, das ist der sogenannte Filibuster. Das ist aber bei gewissen Budgetgesetzen, die ganz bestimmten Regeln dort erfüllen müssen, nicht der Fall. Eines der Kriterien, die das Gesetz erfüllen muss, dass das Defizit nur in einem gewissen Ausmaß steigen darf. Deswegen sind diese Steuersenkungen, die hier drinnen sind, nur auf einige Jahre, nämlich bis zum Ende von Trumps Amtszeit oder kurz darüber hinaus befristet. Das heißt, in der nächsten Präsidentschaft könnten die auch wieder auslaufen. Wobei wir bisher die Erfahrung gemacht haben, die Republikaner sagen das immer, naja, wir tun diese Steuersenkungen ohnehin nicht nur für einige Jahre, deswegen wirken sie ja nicht so viel. Aber wenn sie dann die Möglichkeit haben, es zu verlängern, dann tun sie es, wie auch in diesem Fall. Dadurch ist es eigentlich eine ziemlich scheinheilige Art hier, mit den Zahlen zu jonglieren und ein bisschen die Folgen für das Defizit zumindest optisch einzuschränken. Aber es gibt genügend Republikaner im Senat, die mit diesem Gesetz nicht einverstanden sind. Und da gibt es zwei Gruppen. Das eine sind wiederum diese gewissen traditionelleren oder auch libertären Senatoren, wie zum Beispiel Rand Paul aus Kentucky, der schon gesagt hat, ich stimme auf jeden Fall dagegen, weil solche Defizite kann ich nicht akzeptieren. Wir brauchen viel größere Einschnitte in die Staatsausgaben. Aber es gibt auch einige, die sich Sorgen machen wegen Kürzungen der Sozialleistungen. Die sagen, Moment einmal, Trump wurde ja von Niedrigverdienern in diesem Land gewählt, von den Arbeitern oder von denen, die eigentlich von Sozialhilfe abhängig sind. Und wenn wir jetzt denen die Leistungen kürzen, dann tun wir nicht nur unseren eigenen Leuten was antun, sondern wir schaden uns auch politisch. Und aus dieser Logik heraus gibt es auch Widerstand. Und zusammen ist es noch immer gut möglich, dass im Senat die notwendige Mehrheit von den 50 nicht zustande kommt. Allerdings wird Trump alles daran setzen, dass das verhindert wird. Er wird mit massivem Druck auf die Senatoren einwirken. Und das tut er meistens, indem er ihnen einfach androht: Wenn ihr nicht dafür stimmt, dann sorge ich dafür, dass das nächste Mal bei den Vorwahlen, dass ich einen anderen Kandidaten unterstütze und dass ihr dann scheitert. Im Senat wird immer ein Drittel alle 2 Jahre gewählt. Also die Senatoren, die jetzt im Jahre 2026, im nächsten Jahr, zur Wiederwahl stehen, die sind dann ganz besonders verwundbar, weil die wollen keinesfalls einen Herausforderer bei den Vorwahlen haben. Die gerade jetzt erst im vergangenen Jahr auf 6 Jahre gewählt wurden, die haben es etwas leichter und die könnten sagen, naja, ich kann das aussitzen, ich kann hier nach meinen persönlichen Interessen oder nach meinen Überzeugungen auch stimmen, selbst wenn es sich gegen Trump richtet.
Dann kommen wir an dieser Stelle zu Donald Trump und Elon Musk. Dieses Verhältnis zwischen den beiden, über das würde ich gern heute ausführlich sprechen und das auch ein bisschen vertiefen. Du hast vorher schon gesagt, sie waren sich auch in der Vergangenheit nicht immer ganz einig bei allen Themen, beispielsweise Migration. Aber trotzdem, ideologisch sind sie ja doch eher wahrscheinlich immer noch auf einer ähnlichen Wellenlänge. Oder gerade der Kampf gegen Demokratie, gegen Wokeness, wie es in den USA immer heißt. Ich glaube, da passt ja trotzdem eigentlich kein Blatt zwischen die zwei.
Nein, wenn es um Wokeness geht, da sind sie beide, haben absolut die gleiche Überzeugung. Also die Feindbilder sind die gleichen.
Das sind die Demokraten,
das sind heute auch schon die Universitäten, das sind die Medien. Dort sind Musk und Trump sehr wohl auf einer Linie. In der Wirtschaftspolitik gibt es sehr wohl Unterschiede. Und da gibt es halt noch diese unterschiedlichen Strömungen auch innerhalb des Weißen Hauses. Ich glaube, Musk hätte zum Beispiel mit dem Finanzminister Bessent, stimmen sie sich überein, weil es ihm auch um das Wohlbefinden seiner eigenen großen Unternehmen geht. Letztlich hängt sein ganzes Vermögen davon ab. Wenn es denen nicht mehr gut geht, dann ist er irgendwann nicht mehr der reichste Mann der Welt. Aber es war letztlich immer eine Art Zweckbündnis zwischen zwei, vergessen wir es nicht, zwischen zwei Alpha-Tieren, denen es eine Zeit lang sehr gut gelungen ist, sehr eng miteinander zu arbeiten. Musk hat entscheidend dazu beigetragen, dass Donald Trump auch diese Wahl gewonnen hat. Aber es war immer die Rolle, die Musk dann in dieser Amtszeit gespielt hat, die war immer zeitlich beschränkt. Und ich glaube auch, dass Musk da diesen ganzen Einsatz hier für das Programm von Donald Trump sicher einerseits aus einer Überzeugung heraus, aber sicher auch aus einem Eigeninteresse verfolgt hat, wo er gedacht hat, na gut, wenn ich hier zeige, wie wichtig ich bin, dann wird das auch meinen Unternehmen nützen, vor allem wenn es um die Deregulierung geht und um Staatsaufträge. Und da werden wir sehen, wie lang diese Loyalität zwischen den beiden halten wird. Und jetzt dieses Posting auf X von Musk, diese massive Kritik an einem Herzensanliegen von Trump, das könnte schon ein bisschen Gift in diese Freundschaft eintropfen lassen.
Wie gefährlich könnte denn ein Elon Musk tatsächlich einem Donald Trump werden, sollte dieses bisschen Gift, was du jetzt gerade angesprochen hast, vielleicht mehr werden, vielleicht könnte aus Freundschaft wirklich Feindschaft werden. Wir wissen ja, in diesem Bereich geht das manchmal sehr schnell. Elon Musk ist extrem reich, extrem einflussreich mit seiner Social-Media-Plattform X. Was kommt da auf Donald Trump möglicherweise zu?
Musk war ihm ein sehr nützlicher Verbündeter, vor allem im Wahlkampf, auch jetzt in dieser Zeit, wo er mit seinem Department of Government Efficiency für Doge einfach einen massiven Abbau der Verwaltung vorangetrieben hat. Aber ich glaube schon, dass wenn man sich das Verhältnis zwischen Politik und Wirtschaft auch anschaut, am Ende siegt immer die Politik, weil die hat die staatlichen Instrumente in der Hand. Also Musk ist abhängiger von Trumps Wohlwollen als umgekehrt. Wenn Musk tatsächlich sich in eine Art von Oppositionsrolle gegen Trump bewegen würde und so wie auch andere ehemalige Mitarbeiter aus der ersten Amtszeit und Trump dann seinen Zorn an ihm auslassen würde, dann würde es vielleicht nicht nur bei irgendwelchen Postings, Tweets auf Truth Social bleiben, dann könnte auch das Verteidigungsministerium einfach die Aufträge anders vergeben, dann könnten die staatlichen Behörden auch Musks Unternehmen Steine in den Weg legen. Und ein ganz wichtiger Aspekt, wo sie eigentlich unterschiedliche Interessen verfolgen und das ganz offensichtlich ist, ist die E-Mobilität. Das Wichtigste von den Unternehmen, die Elon Musk gehören, die ihn so reich gemacht haben, ist Tesla. Und gleichzeitig verfolgt Trump eine Politik, wo er eigentlich den Ausbau der E-Mobilität zurückdrängen möchte und stattdessen wieder stark auf Verbrenner setzen möchte. Das war ein Interessenskonflikt, der überhaupt noch zu wenig angesprochen wurde.
Den habe ich ja auch nie verstanden. Also der eine will seine E-Autos verkaufen, logischerweise mit Tesla. Und dann haben wir diesen US-Präsidenten, der den Ölabbau deutlich fördern will, ja, mit Begriffen wie Drill, Baby, Drill.
Ja.
Wie hat denn das jemals überhaupt zusammengepasst?
Es hat nie zusammengepasst. Mhm. Aber er hat gewusst, dass Trump in der Hinsicht nicht unbedingt in seine Richtung arbeitet. Aber dafür hat er so viel anderes gesehen, was ihm bei Trump gefallen hat. Und für Donald Trump war halt Tesla, auch wenn es vielleicht das falsche Produkt war, es ist trotzdem ein amerikanisches Produkt und ein Erfolgsprodukt und war deshalb auch bereit, ja sogar für Tesla Werbung zu machen, als die Opposition gegen Tesla solche Ausmaße angenommen hat, dass da auch Autos sogar angezündet wurden. Da haben sie diesen ideologischen Konflikt hier ein bisschen runtergespielt, aber der könnte jederzeit auch wieder ausbrechen. Also ich glaube deshalb nicht, dass Musk sich wirklich zu einem Feind von Trump entwickeln wird. Ich glaube eher, er wird versuchen, weiterhin diese Brücken am Leben zu erhalten, auch eine Rolle in Washington zu spielen. Aber die er bisher gespielt hat, das kann er gar nicht mehr machen, weil sein Tag, auch wenn er wenig schläft, hat trotzdem nur eine gewisse begrenzte Zahl von Stunden. Und seine Unternehmen haben auch durch seine Abwesenheit ziemlich gelitten.
Was bleibt von Elon Musks Engagement, allen voran mit Doge, also diesem Department, das die Bürokratie abbauen sollte, so zumindest in der Theorie? Das hat ja teilweise wirklich auch schlimme Konsequenzen für sehr viele Menschen gehabt.
Ja, absolut. Also ich glaube, wenn man sagt, wo hat es die Menschen am meisten getroffen? Es hat durch die absolute fast Vernichtung und Auflösung dann der US-Entwicklungshilfebehörde USAID und der völligen Einstellung all dieser doch sehr großen, wichtigen, auch gut finanzierten Projekte in Afrika, in Asien, in Südamerika, die Menschen zugute kamen, die sehr arm sind, die gesundheitliche Probleme haben, wurde da, wo es viele Flüchtlinge gibt, da wurden wirkliches, ganz, ganz tiefes menschliches Leid angerichtet. Da sind sicher Zehntausende Menschen in den letzten Monaten zu Tode gekommen, weil die amerikanische Hilfe ausgeblieben ist. Das andere aber war, dass ja nicht nur diese, weil das ja als Woke verdammt wurde, USAID und einige andere in der Welt agierenden Organisationen, Behörden, Programme aufgelöst wurden. Elon Musk ist praktisch durch den gesamten Verwaltungsapparat, durch alle durchgezogen. Es wurden überall Mitarbeiter gekündigt, rausgeschmissen, es wurde gestoppt. Und dort, wo die Menschen noch ihre Arbeit haben, wurde eine massive Unsicherheit ausgelöst, sodass oft niemand mehr wirklich arbeiten kann, weil man einfach nicht weiß, wie es am nächsten Tag weitergeht. Und das hat Bereiche betroffen, die eigentlich vielen Amerikanern, auch vielen Trump-Wählern wichtig wären. Zum Beispiel die Nationalparks, wo man ja im Sommer sehr gerne Urlaub macht, wo man campen geht. Und jetzt ist es nicht klar, wenn die dortigen Ranger ihren Job nicht mehr haben, dann müssen die Parks auch gesperrt werden. Der Wetterdienst, eines der besten in der Welt, der gerade in den USA so wichtig ist, weil er nicht nur vor Wirbelstürmen, sondern auch vor den Tornados im Land schützen kann, nämlich ausreichend früh auch Warnung zu geben. All das wurde massiv dezimiert und hunderte andere Arbeiten, die der Staat gemacht hat, sind entweder lahmgelegt oder deutlich reduziert. Dazu kommen ganz viele Forschungsausgaben, wo die USA immer an einer führenden Stelle in der Welt waren. Auch das ist jetzt massiv zurückgestutzt worden, sodass es jetzt auch so viele Tausende von Wissenschaftlern gibt, die sagen, ich kann nicht mehr in den USA arbeiten, ich gehe irgendwo anders wohin, vielleicht nach Kanada, vielleicht nach Europa, aber in erster Linie nach China. China könnte hier durch diesen Kahlschlag in der Forschung und Entwicklung in den kommenden Jahren massiv profitieren, was genau ein Widerspruch wäre zum wichtigsten geopolitischen Ziel der Republikaner, nämlich die Großmacht China einzudämmen. Also all das hat Musk mit verursacht, mit beschleunigt. Das Einzige, was er nicht erreicht hat, war sein eigentliches Ziel, nämlich die Staatsausgaben massiv zu reduzieren. Hatte er ursprünglich von 2 Billionen Dollar gesprochen, dann hat das auf 1 Billion Dollar reduziert. Inzwischen sind die optimistischen Schätzungen, wie viel die Ausgaben wirklich verringert werden konnten, 150 Milliarden Dollar. Das liegt auch daran, dass vieles, was er angerichtet hat, eigentlich zusätzliche Kosten verursacht und am Ende gar keine Einsparungen bringt. Also so gesehen als Sparmeister geht Elon Musk sicher nicht mit großem Erfolg von der Washingtoner Bühne ab. Aber als Elon der Zerstörer, da hat er sicher viel geleistet.
Gut, die Kettensäge also vielleicht doch nicht das beste Mittel, um tatsächlich einzusparen, weil man so viele Schäden anrichten könnte, dass es dann erst recht teuer wird. Was macht denn Elon Musk jetzt eigentlich, wenn er nicht mehr dieser inoffizielle Teil der Regierung ist? Du hast Tesla vorher schon angesprochen. Business as usual ab jetzt?
Ja, Tesla, SpaceX, Starlink, X, die Plattform, er hat ja eine ganze Fülle von Unternehmen. Es gibt auch die Boring Company, wo er auch Pläne hat, hier unterirdische Verkehrsmittel zu schaffen. Also er hat so ein großes Portfolio von Unternehmen und das wurde bereits in den letzten Monaten, gab es viele Investoren auch, Aktionäre, die sind ja auch alles börsennotierte Unternehmen oder die meisten, haben wirklich schon laut begonnen zu klagen, gesagt, wenn Elon Musk nicht da ist, das Management war immer so sehr auf ihn fokussiert und auch der Börsenwert war so sehr davon abhängig, das Vertrauen, dass Elon Musk ein Genie ist, der selbst aus den größten Schwierigkeiten immer herausfindet und dann wieder das Unternehmen sanieren und zu neuen Höhen bringen kann, dass sie gesagt haben, bitte, wir brauchen Elon Musk, sonst verlieren wir das Vertrauen in die Unternehmen. Tatsächlich ist der Aktienkurs von Tesla auch schon deutlich gesunken. Das hat auch damit zu tun, dass es zu einer Art von Käuferstreik gerade von den typischen Tesla-Fahrern kommt, nämlich das sind einerseits Demokraten oder umweltbewusste Lenkerinnen und Lenker in den USA, denen das ganze Trump'sche und Musk'sche Programm hier absolut gegen den Strich geht und auch in Europa, wo der Widerstand gegen die Handelspolitik, gegen die Zollpolitik so groß ist und wo auch jetzt praktisch Tesla jetzt deutlich an Marktanteilen verliert. Also da besteht vielleicht die Hoffnung, dass wenn Musk nicht mehr so sehr mit Trump assoziiert wird, dass dann sich die Marke Tesla wieder erholen kann. Aber vor allem gibt es da ganz viele Probleme, auch in der Technik, auch in der Produktion, bei Tesla, auch in anderen Unternehmen. SpaceX hat zuletzt mit seinen großen Raketen keine Erfolge gehabt. Die sind in der Luft explodiert und zerschellt. Klar sagen viele, Elon Musk wird hier gebraucht. Da muss man dann schauen, hat er jetzt als großer Unternehmer, als visionärer Entrepreneur, kann er seine Talente wieder entdecken oder ist vielleicht die ganze Elon Musk-Blase mit seinem Eintritt da in die Washingtoner Politik vielleicht ohnehin schon geplatzt?
Erik, es gibt noch weitere Vorwürfe auch gegen Elon Musk, nämlich was seine angebliche Tablettenabhängigkeit betrifft. Was hat es damit genau auf sich?
Dass Elon Musk ein eifriger Schlucker von Tabletten ist, ist bekannt. Das hat er auch schon in der Vergangenheit zugegeben, zum Beispiel bei Ketamin, ein beliebtes Anästhesium. Wobei, da muss man immer unterscheiden, wenn es auf Englisch Drugs heißt, das kann sich sowohl um illegale Drogen handeln, als auch um legale Tabletten, Arzneimittel. Bisher wurde Musk noch kein illegaler Drogenkonsum vorgeworfen, wobei man auch den Verdacht hat, dass er Ecstasy auch schluckt, was sehr wohl illegal ist. Es war ein Bericht in der New York Times, dass sein Tablettenkonsum in dieser Zeit in Washington noch einmal dramatisch zugenommen hat, was vielleicht auch verständlich ist, weil er war da wirklich 24 Stunden auf Achse, hat sich auch immer wieder sehr irrational verhalten. Dazu kamen noch eigene Familienprobleme, Beziehungsprobleme, Sachen mit seinen Kindern. Also der Mann war wirklich in einem Ausnahmezustand, letztlich seit der Hochphase des Wahlkampfes im vergangenen Herbst bis jetzt. Solange er diese Tabletten auf Rezept bezieht, bricht da kein Gesetz, aber in den Unternehmen von Elon Musk gibt es eine absolute Anti-Drogen-Kultur. Da wird auch immer wieder streng kontrolliert. Und wenn dann das oberste Chef eigentlich sich stündlich irgendwas einwirft, dann entsteht ein gewisser Widerspruch, das ihm auch schaden könnte. Und auch bei den Investoren, die sich dann fragen, wie sehr können wir uns auf diesen Mann verlassen. Wobei in der Vergangenheit hat er sich auch oft verrückt benommen, mit gewissen Tweets, mit gewissen Aussagen. Und das haben ihm dann viele doch noch nachgesehen, weil sie gesagt haben, naja, verrückt ist er, aber gleichzeitig auch ein Genie.
Ist er das? Sollten wir vielleicht mal die Frage wirklich stellen, ist er das überhaupt?
Das ist eine spannende Frage. Er ist ein absolut visionärer Unternehmer, der wirklich Trends frühzeitig erkennt und dann sie auf eine Weise durchkämpfen und durchsetzen kann, wie das wenige schaffen. Indem er zum Beispiel bei Tesla, als es denen schlecht ging, Wochen, Monate lang Tag und Nacht nur dort geschlafen hat. Also sich um jedes Detail auch gekümmert hat und gleichzeitig das große Bild im Kopf behalten hat. Ja, ich glaube, Musk ist hier eine Ausnahmeerscheinung. Von Politik hat er nichts verstanden und das hat er auch bewiesen in diesen Monaten in Washington mit Doge. Wenn man in der Politik etwas sanieren, reformieren, umändern möchte, dann muss man ganz anders vorgehen als im eigenen Unternehmen, wo man der unumschränkte Herrscher ist. Während Politik ist immer eine Sache, wo man noch viel mehr durch Gesetze, durch Bürokratie und durch die unterschiedlichen politischen Interessen viel mehr gebremst wird. Und natürlich kann es auch sein, dass auch im Unternehmertum Musk sicher auch in der Vergangenheit sehr oft einfach Glück hatte. Und dieses Glück mag ihm vielleicht weiterhin hold sein, aber es kann auch auslaufen und dann könnte es auch der Tag kommen, wo Musk als entzaubert dasteht, was ja vielen anderen großen Managern, großen Unternehmen der Geschichte, ich denke hier an Iacocca, einmal der Chrysler-Chef, der absolut hoch gejubelt wurde und dann tief gefallen ist und viele anderen, auch denen das passiert ist.
Als du gesagt hast, er ist ein Visionär, musste ich sofort an Helmut Schmidt denken, der mal gesagt haben soll, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Aber das nur am Rande an dieser Stelle. Wir haben jetzt gerade schon diese Tablettenabhängigkeit angesprochen, zumindest diese Vorwürfe, ob jetzt legal oder illegale Substanzen, das wissen wir einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und da können wir auch nur mutmaßen. Aber hat das eigentlich irgendwelche Auswirkungen für Staatsaufträge? Ich meine, selbst wenn es legales Zeugs ist, kommt es ja wahrscheinlich bei Staatsaufträgen eher nicht so gut, oder?
Naja, es kommt vielleicht nicht so gut an, aber deswegen würde ihm Trump oder die Trump-Regierung sicher keine Staatsaufträge verwehren. Wie wir Trump auch kennen, er sich ja auch um Regeln und solche Sachen auch nicht besonders schert, sondern immer dafür sorgt, dass seine Freunde gut bedient und seine Feinde möglichst hart bestraft werden, sei es durch die Justiz oder durch die Vergabe von den Goodies, die er jetzt als Präsident vergeben kann. Also die Drogen sind hier nicht das Risiko, das Elon Musk hat, sondern wenn, dann wäre es das, dass er halt doch sich von Trump zunehmend entfremdet und dass Trump irgendwann einmal aufgrund von noch etwas härteren, noch etwas kritischeren Tweets irgendwann einmal die Geduld platzt. Trump ist ein Mann, der auf hundertprozentige Loyalität all der Menschen rund um sich pocht. Sobald er Illegalität spürt, wird er sofort darüber zornig und lässt das auch aus. Gleichzeitig aber hat er überhaupt keine Loyalität anderen Menschen gegenüber. Er hat bisher schon jeden fallen gelassen, der ihm irgendwann einmal nicht mehr nützlich war. Wenn man den Film The Apprentice gesehen hat, wo ja sein großer Mentor Roy Cohn, sobald Roy Cohn dann an AIDS erkrankt ist, hat sich Trump um ihn überhaupt nicht mehr geschert. Das war in den ganz jungen Jahren. Heute im Alter ist er nicht anders geworden. Also Elon Musk, ich glaube, er sollte aufpassen, dass er zumindest noch eine gute Zeit auf der Zuckerseite von Trump bleibt und den Präsidenten nicht allzu sehr verärgert.
Erik, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für das spannende Gespräch heute.
Sehr gerne.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, die neue rot-pinke Stadtregierung steht. Die SPÖ besetzt das Amt des Finanzstaatsrats mit Barbara Nowak neu. Ansonsten bleiben alle in ihren Posten. Ihr Vorgänger Peter Hacker ist inzwischen Infrastrukturminister. Die Neos, die nur mit einem Regierungsmitglied vertreten sind, müssen nach dem Abgang von Christoph Wiederkehr in die Bundesregierung ebenfalls umschichten. Künftig wird Bettina Emmerling die Bildungsagenten für die Liberalen ausfüllen. Zweitens, die EU-Kommission hat ein Defizitverfahren gegen Österreich angekündigt. Ende Juni soll das Ganze formell erfolgen und am 8. Juli beschlossen werden. Künftig wird die Europäische Union ein genaueres Auge auf die Budgetpolitik des Landes haben. Und drittens, seit Montag befindet sich der in der Buwog-Affäre rechtskräftig verurteilte ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser in Haft. Eine geplante Gesetzesänderung könnte ihm aber bald die Fußfessel ermöglichen. Die Grenze für die restliche Haftzeit wird nämlich von 12 auf 24 Monaten erhöht. Grasser könnte diese Bedingungen erfüllen. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, gerne an podcast@derstandard.at schicken. Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Manche lassen ihr Geld liegen. Andere lassen es investieren. Mit Fruits. Fruits ist der persönliche Investmentservice für alle, die ihr Geld intelligent anlegen möchten. Breit diversifiziert und ohne laufenden Aufwand. Fruits managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruits. Persönlich in Wien oder online auf fruits.io.
Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruits.